So, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir, sowohl hier vor Ort als auch im Livestream. Herzlich willkommen zu diesem Pfingstsonntag. Ich weiß ja nicht, wie es euch mit Pfingsten geht. Ich habe schon ein gespaltenes oder ein entspannungsreiches Verhältnis zu diesem Fest. Irgendwie ist das anders als Weihnachten und Ostern. Weil irgendwie hat es mehr mit hier und heute zu tun und mit dem, was heute noch so möglich wäre. Ostern und Weihnachten, da guckt man in die Vergangenheit, da ist klar, was passiert ist. Ja, ist einfacher. Aber Pfingsten greift irgendwie so stark nach mir und nach der Gegenwart. Und stellt viele Fragen an mich, an mein Leben, an uns als Gemeinde, denke ich auch. Und das hat was damit zu tun, dass ich Pfingsten als extrem positiv wahrnehme. Pfingsten ist für mich der Gamechanger schlechthin. Wenn ich so ins Neue Testament hineinschaue, wenn ich mir diese Geschichte, die Jesus mit den Jüngern hatte, wenn ich mir das so anschaue, dann war das am Anfang eine, etwas traurige, an vielen Stellen traurige Geschichte. Es wird ja sehr realistisch dargestellt. Ne? Die Jünger haben die meisten Dinge nicht verstanden, was Jesus ihnen beibringen wollte. Machen wir uns nichts vor. Sie haben die Menschen selten so behandelt, wie Jesus sich das gewünscht hätte. Sie hatten meist die falschen Ziele und Ambitionen. Wer ist der Größte? Wer sitzt zur Rechten Jesu? Wann machen wir die Römer platt? Und nach der Kreuzigung oder selbst nach der Auferstehung haben sie sich im hintersten Winkel Jerusalems versteckt. Und dann kam Pfingsten. Und der Heilige Geist erfüllte rund 120 Männer und Frauen. Und auf einmal waren die fast nicht wiederzuerkennen. Nicht, dass irgendeiner von denen jetzt perfekt oder vollkommen gewesen wäre oder dass es jetzt alles nur noch in Harmonie und Einigkeit sich ereignet hätte, sondern es war ein völlig verändertes Leben, ein völlig verändertes Verhalten zu beobachten. Sie hörten auf, sich zu verstecken. Sie hörten auf, sich um sich selbst zu drehen. Sondern sie waren Menschen zugewandt und sie verkündigten Jesus, ihren Herrn, als den Auferstandenen. Und ihre Verkündigung hatte Vollmacht, Kraft. Tausende von Menschen fingen an, Jesus als ihren Messias, als ihren König, als ihren Herrn, als ihren Retter anzunehmen. Sie wirkten Zeichen und Wunder. Und ein Petrus, der noch vor wenigen Wochen Jesus verleugnet hatte, bekennt sich nun mutig zu ihm im Angesicht des gesamten versammelten Rates, völlig furchtlos der auf ihn zukommenden Konsequenzen. Das nenne ich einen Gamechanger. Das ist so, als würde Dortmund gegen Bayern 7-0 zurückliegen und es würde überhaupt nichts funktionieren. Und dann plötzlich dreht sich das Spiel. Und Dortmund schießt ein Tor nach dem anderen. Der Keeper, die Abwehr lassen kein Tor mehr rein. Und am Ende hat Dortmund haushoch gewonnen. Wenn ich darüber nachdenke, kommen mir aber viele Fragen. Viele Fragen, von denen mir zwei die wichtigsten sind. Und über die möchte ich heute Morgen mit euch nachdenken. Was ist da eigentlich mit diesen 120 Jüngern und Jüngerinnen wirklich passiert? An diesem Pfingsttag. Und zweitens, können wir heute mit etwas Vergleichbarem überhaupt noch rechnen? Oder ist es wirklich nur ein Fest wie Weihnachten und Ostern? Nun, auf die erste Frage finde ich noch eher eine Antwort, wenngleich auch diese Antwort wieder neue Fragen aufwirft, aber fangen wir doch mit der Antwort an. Hier hat sich erfüllt, an Pfingsten hat sich erfüllt, was Jesus den Jüngern wenige Tage zuvor zugesagt und versprochen hat. Und wenn man genauer hinschaut, hat er ihnen diese Zusage letztlich nicht nur 10 Tage vor Pfingsten gegeben, sondern die gesamten 3 Jahre ihres gemeinsamen Weges. Er hat ihnen gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Welt. Und das erinnert mich, dass ich euch eigentlich ein bisschen was zeigen wollte, damit es euch leichter fällt, dem zu folgen. Nee, will nicht. Ja. Wenn man das genau liest, dann haben sich die Jünger also gar nicht so sehr verändert, sondern sie haben etwas empfangen, was sie zuvor offensichtlich nicht hatten. Oder wenigstens nicht in derselben Weise, nicht in derselben Dimension hatten. Und das ist Kraft und es ist Heiliger Geist. Soweit mal zur ersten Frage. Was ist da geschehen? Und damit gleich zur zweiten, ungleich schwerer zu beantwortenden Frage. Können wir heute noch mit etwas Vergleichbarem rechnen? Nun, an der Antwort auf diese Frage scheidet sich die Christenheit. Wie ihr wahrscheinlich wisst, viele halten Pfingsten und die Ausgießung des Heiligen Geistes tatsächlich für ein einmaliges Ereignis, für eine Geschichte. Ja, das war die Geburt der Gemeinde, das war der Anfang, so ging es los. Es ist wie Weihnachten und es ist wie Ostern. Das war einmal und das war's. Andere reklamieren jedoch, dass sich Ähnliches im Lauf der Geschichte immer wieder unter Christen ereignet hat und den Beginn einer neuen Phase in der Kirchengeschichte markierte. Und ich kann beide Positionen gut verstehen. Wenn ich glaube, Pfingsten war ein Fest wie Weihnachten und Ostern, dann muss ich nur dankbar mich erinnern. Dankbar sein für das, was Gott damals getan hat und mich freuen, dass er es damals getan hat. Ich brauche mich nicht so sehr mit der Frage quälen, warum diese Dynamik, warum dieses Leben, warum dieser Durchbruch der damaligen Gemeinde damals passiert ist und uns heute an vielen Stellen in der Welt offensichtlich fehlt. Aber ich kann das nicht. Ich kann das nicht glauben. Vielmehr merke ich, wie sehr ich mich begeistere, wenn ich Berichte lese, die genau davon erzählen, wie der Geist Gottes im Lauf der Geschichte neue Aufbrüche, neue Erweckungen, neue Pfingsterlebnisse geschenkt hat. Sei es nun diese beiden großen Erweckungen in den USA, die Erweckung in England und in Wales oder aber auch die Erweckung in Deutschland, im schwäbischen Pietismus oder in der Herrnhuter Brüdergemeinde. Ich spüre eine tiefe Sehnsucht in mir, auch einen solchen Gamechanger zu erleben. Gerade im Angesicht der Lauheit, Mittelmäßigkeit, Verwirrtheit der westlichen Christenheit im Allgemeinen, aber noch viel mehr meines persönlichen Christseins im Speziellen. Ich wünsche mir ein neues Pfingsten, neue Erweckung, Durchbrüche, eine ganz neue Dynamik im Leben der Gemeinde Jesu. Aber gerade weil ich glaube, dass Pfingsten eben nicht nur so ein einmaliges Ereignis in der Geschichte beschreibt, ist es eben kein einfaches Fest für mich. Denn Jahr für Jahr werde ich erinnert an das, was möglich wäre, wenn Gottes Geist ausgegossen würde, haben wir schon den zweiten Konjunktiv, und dass es sich ein weiteres Jahr leider nicht unter uns ereignet hat. Und das stellt mir immer wieder neu die Frage, wie gehe ich damit um? Und ich weiß, dass es vielen von euch ganz genauso geht. Nun, eine Sache, die mir hilft, ist die Beobachtung, dass wenn man die Berichte über Pfingsten und diese pfingstähnlichen Ereignisse in der späteren Geschichte genauer studiert, dann stellt man fest, dass sie keineswegs einfach so vom Himmel gefallen sind, wie ich lange Zeit dachte und glaubte. Sie waren in aller Regel das Ergebnis von oft langwieriger und ausdauernder Vorbereitung, von einzelnen Personen oder auch von ganzen Gruppen. Es gab im Vorfeld immer Menschen, die mit viel Geduld und Ausharren den Boden bereitet haben, damit später genau das geschehen konnte, was geschehen ist. Jesus sagte seinen Jüngern, sie sollten auf den Beistand warten, den er senden würde. Und ich dachte immer nur an diese eine Aussage, die Jesus machte, kurz bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Naja, und von da ab waren es wirklich nur noch 10 Tage. Das kann man ganz gut schaffen. Das ist nicht viel Vorbereitung. Aber dabei habe ich doch völlig übersehen, dass Pfingsten für diese 120 Männer und Frauen nie möglich gewesen wäre, ohne dass Jesus sich 3 Jahre lang ganz intensiv um sie gekümmert hätte. Weiter habe ich übersehen, dass Pfingsten für diese 120 Männer und Frauen nie möglich gewesen wäre, ohne dass sie selbst 3 Jahre lang, die meisten wenigsten von ihnen, wir wissen es nicht im Einzelnen über jeden der 120, 3 Jahre lang ihr ganzes Leben Jesus hingegeben haben. Und damit komme ich zur ersten wichtigen Erkenntnis für mich und für diese Predigt. Pfingsten fällt viel weniger vom Himmel, als wir im Allgemeinen denken. Der Heilige Geist ist damals auf vorbereiteten Boden von 120 vorbereiteten menschlichen Herzen gefallen. Und von diesen Herzen breitet sich das Feuer aus und erreicht die Herzen anderer, die ebenfalls auf diesen Moment gut vorbereitet wurden. Das sehen wir am Beispiel von Philippus, der das Evangelium dem Kämmerer aus Äthiopien weitergibt. An Petrus, der im Haus des römischen Hauptmanns Cornelius predigt. Oder auch an Hananias, der einem Saulus von Tarsus die Hände auflegt und ihn auffordert, sich taufen zu lassen. Jeder dieser Männer hatte eine lange Geschichte mit Gott, lange bevor dieser besondere Moment in ihrem Leben kam, in dem sie mit dem Heiligen Geist erfüllt, mit dem Heiligen Geist getauft wurden und in dieser überwältigenden und lebensverändernden Weise vom Geist Gottes ergriffen wurden. Und als mir das so bewusst wurde, merkte ich ganz neu, dass ich um ein Verständnis dessen ringen muss, was da eigentlich genau passiert an Pfingsten. Was es eigentlich damit auf sich hat, dass Menschen den Heiligen Geist empfangen oder mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und ich bin beim Nachdenken darüber auf ein Kapitel der Bibel gestoßen, das ich bis dahin wenig mit dieser Frage in Verbindung gebracht hätte. Und zwar ist es das erste Kapitel des Johannesevangeliums. Dort heißt es über Jesus: In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Ich habe versucht, das, was in diesen wenigen Sätzen sehr komprimiert zum Ausdruck gebracht wird, einmal in einem Bild festzuhalten. In Jesus wollte Gott uns Menschen neu zeigen, wie er sich Menschsein von Beginn der Schöpfung an vorgestellt hat. Und er wollte durch Jesus diesen verlorenen Zustand wiederherstellen. Wie war der ursprüngliche Gedanke Gottes? Nun, Gott ist Licht und Gott ist Leben. Aber kein Mensch hat Licht oder Leben in sich selbst. Gott hat ihn einfach nicht so geschaffen. Ihr könnt euch das vorstellen wie eine Lampe, die hat einen Docht und die hat ein Gefäß für Öl. Aber die Lampe kann nicht brennen, solange sie kein Öl hat. Und Jesus als Mensch hat sich auch unter diese Beschränkung begeben. Auch Jesus als Mensch hatte in sich selbst kein Licht und kein Leben. Wenn es jetzt aber heißt, dass er das Licht und das Leben in dieser Welt sichtbar gemacht hat oder als Licht und Leben in diese Welt gekommen ist, dann sagt uns das oder dann weist uns darauf hin, auf welchem Weg Gott das möglich gemacht hat. Und das habe ich hier mal deutlich gemacht. Jesus hatte von Geburt an, war von Geburt an erfüllt mit dem Heiligen Geist. Gott gibt dem Menschen Licht und Leben, indem er den Menschen seinen Heiligen Geist gibt. Und durch den Heiligen Geist nimmt Gott Wohnung im Leben eines Menschen und gibt ihm so Anteil an seinem Leben und an seinem Licht. Und die Menschheit hat den Heiligen Geist durch ihre Trennung von Gott verloren und damit das Licht und das Leben. Das ist dieser Bereich. Weil Jesus durch den Heiligen Geist gezeugt war, hatte er den Heiligen Geist von Anfang an bleibend in sich. Und so hatte Jesus durch den Heiligen Geist Licht und Leben jetzt in sich. Aber genau dasselbe Licht, dasselbe Leben kann in jeden Menschen einziehen, der sich Jesus öffnet. Wiederum durch den Heiligen Geist. Gott hat Jesus die Autorität verliehen, diesen Heiligen Geist in andere Menschen weiterzugeben, sie mit dem Heiligen Geist zu taufen, ihnen durch den Heiligen Geist das zurückzugeben, was sie verloren hatten. Licht und Leben. Können wir mal eins weitermachen? Jawohl. Der, auf den du den Geist herabkommen siehst und auf dem er bleiben wird, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Jesus hat Menschen mit dem Heil, oder Gott hat ihm die Autorität gegeben, Menschen mit dem Heiligen Geist zu taufen, also ihnen dieses Leben weiterzugeben. All denen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Ich hoffe, man kann es einigermaßen hier lesen. Diese Formulierung, aus Gott geboren, ist, wenn ich das richtig verstehe, also gleichbedeutend mit der Formulierung, mit dem Heiligen Geist getauft oder wie Jesus später zu Nikodemus in Johannes 3 sagen wird, von Neuem geboren werden oder aus dem Geist geboren werden. Und das begründet auch die Tradition vieler Christen, zu denen wir uns hier als Gemeinde, denke ich, auch zählen, dass wir davon ausgehen, dass jeder Mensch, der Jesus als Herrn in seinem Leben an- und aufnimmt, von Neuem geboren und gleichzeitig mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. So weit, so gut. Aber dann stellt sich ja als Nächstes die Frage, warum die wenigsten Christen, soweit jedenfalls meine Beobachtung und Erfahrung, bei ihrer Bekehrung, bei ihrer Wiedergeburt Ähnliches erleben, wie wir es von Pfingsten kennen und am Pfingstfest beschrieben bekommen. Nun, ich glaube, die Antwort auf diese Frage besteht darin, dass der Anfang gar nicht so entscheidend ist, wie wir oft denken. Er ist absolut entscheidend in dem Sinne, dass er geschehen muss. Ohne Anfang, ohne die Annahme Jesu, ohne die Wiedergeburt, ohne die Taufe mit dem Heiligen Geist, wird es nie Pfingsten geben. Aber ob der Anfang schon gleich mit solch einem Donnerschlag geschieht, ist meines Erachtens gar nicht so entscheidend. Und das kann ich jetzt, ich opfer aus Zeitgründen, aber ich will den Gedanken wenigstens mal formulieren. Wann haben sich die Jünger eigentlich bekehrt? Wann ist ein Petrus eigentlich wiedergeboren worden? War das wirklich erst am Pfingsten? Konnte ein Petrus sagen, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, ohne den Heiligen Geist? Jesus sagt, nach der Auferstehung vor seiner Himmelfahrt im Johannesevangelium, Jesus haucht die Jünger an und sagt, empfangt Heiligen Geist. Ups. Es ist alles nicht so einfach. Es bleibt geheimnisvoll und ich kann diese Dinge nicht alle auflösen. Und ich glaube, wir werden sie auch nicht auflösen und wir brauchen sie auch nicht auflösen. Wichtig ist, dass wir von diesem Geheimnis fasziniert und davon zu Gott hingezogen werden. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also viel entscheidender als der Anfang ist, wie man nach dem Anfang weitermacht. Und sofort fallen mir diese bekannten Sätze des Apostel Paulus ein, die ihr wahrscheinlich oder viele von euch schon kennen. Da heißt es im Kolosserbrief, können wir eins weiter? Danke. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Das ist eine alte Übersetzung, etwas moderner. Lebt auch nun so mit Jesus Christus, wie ihr ihn als Herrn angenommen habt. Oder, kurz und bündig, kurz und knackig, wandelt im Geist. oder modern, lasst den Geist Gottes euer Leben bestimmen. Das ist viel entscheidender als der Anfang. Denn wenn wir das nicht beachten, wenn wir das vernachlässigen, wenn wir uns darum nicht kümmern, dann werden wir nach einiger Zeit eine viel ernstere Ermahnung hören, wie sie Paulus den Christen in Ephesus schreiben muss. Haltet euch fest. Wache auf, der du schläfst. Stehe auf von den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Gebt sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist. Ich lese in diesem kurzen Abschnitt drei Befehle, drei Imperative, die eigentlich in sich vollkommen paradox sind. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt. Wache auf, der du schläfst. Nun, wenn ich aufwachen könnte, wenn ich schlafe, bräuchte ich mir keinen Wecker stellen. Stehe auf von den Toten. Ha, ha, ha. Sag das mal zu einem Toten. Steh auf von den Toten. Werdet voll Geist. Danke. Ja, und wie soll ich das machen? Nun, du sollst es genauso machen, wie du von den Toten auferstehst und wie du aufwachst, wenn du schläfst. Du kannst das nicht machen. Und das finde ich spannend. Was meint Paulus hiermit? Nun, die meisten Bibelübersetzungen haben dieses Paradox einfach dadurch gelöst, dass sie es wegübersetzt haben. Also du musst heute lange suchen, bis du eine Bibel findest, wo das so steht. Aber so steht es da. Nun, aber ich glaube, Paulus will damit einen Punkt machen. Er will sagen, Christian, du kannst wach sein, aber leben wie ein Schlafender. Christian, du kannst lebendig sein und leben wie ein Toter. Christian, du kannst vom Geist Gottes erfüllt sein und leben wie ein Bettler. Und ob du so oder so lebst, hat etwas mit deinen ganz konkreten Lebensentscheidungen zu tun. Es hat viel damit zu tun, was du mit deiner Zeit machst und wie du deine Zeit einsetzt. Und als ich über diese Worte nachdachte, fiel mir eine Geschichte aus dem Alten Testament an. Entschuldigung. Aus dem Alten Testament ein, die sehr stark zu mir gesprochen hat. Aber wenn ich jetzt noch zu euch sprechen will, muss ich, glaube ich, noch was trinken. Und die mir in Bildern, das Alte Testament spricht ja viel in Bildern, also mir erklärt hat, worum es hier worum es für mich hier in diesen Texten geht, in dem, was Paulus sagt und in dem, was wir gleich sehen. Die Witwe von einem Prophetenjünger rief Elisa um Hilfe an. Mein Mann ist gestorben und du weißt, dass er Jahwe treu gedient hat. Nun ist der Gläubiger gekommen und will für das Geld, das wir ihm schulden, meine beiden Söhne als Sklaven nehmen. Elisa erwiderte, was soll ich für dich tun? Sag mir, was du noch im Haus hast. Deine Dienerin hat nichts mehr im Haus als nur ein klein wenig Öl. Dann geh und leih dir von all deinen Nachbarinnen leere Gefäße, alles, was du bekommen kannst. Geh dann ins Haus, schließ die Tür hinter dir und deinen Söhnen ab und gieß das Öl in die Gefäße. Wenn eins voll ist, stell es beiseite. Sie machte es so und schloss die Tür ab. Dann reichten die Jungen ihr die Gefäße und sie goss ein. Als alle Gefäße voll waren, sagte sie zu dem einen Jungen, gib mir noch eins. Es ist keins mehr da, sagte er. Da hörte das Öl auf zu fließen. Ich finde diese Geschichte großartig, weil diese Geschichte versöhnt mich mit Pfingsten. Die Witwe ist völlig verarmt und das ist, soweit uns diese Geschichte erzählt, nicht durch ihre eigene Schuld geschehen. Und das liebe ich. Es geht nicht so sehr um die Schuld. Wer ist schuld? Warum ist die Frau arm? Das ist nicht der Fokus dieser Geschichte, sondern der Fokus ist, wie kann sie aus ihrer Armut herauskommen? Und das finde ich einfach wunderschön. Was sie neben ihren beiden Söhnen noch im Haus hat, ist ein klein wenig Öl. Und Öl ist im Alten Testament wirklich durchgehend ein Bild für den Heiligen Geist. Die Witwe hatte also bildlich gesprochen den Heiligen Geist. Sie repräsentiert also eine Christin oder einen Christen, der von Neuem geboren, der aus dem Geist geboren oder der mit dem Heiligen Geist getauft ist. Aber sie hat nur wenig Öl. Wörtlich steht da, sie hatte nur eine Salbung. Eine Salbung. Und ich kann nicht anders als zu denken, als dass es irgendwie so genau die Salbung ist, die sie damals bei ihrer Bekehrung bekommen hat. Die hat sie noch. Aber mehr ist es nie geworden. Und der Weg, den ihr der Prophet Elisa nun aus ihrer Misere weist, ist der einfache Hinweis, sie soll für weitere Gefäße sorgen. Und dabei ist jedes Gefäß willkommen, solange es nur eine Bedingung erfüllt. Es muss leer sein. Wow, wenn ich diese Geschichte jetzt in Verbindung bringe mit dem, was Paulus eben zu uns gesagt hat, dann erahne ich, wie mein Leben, wie mein Haus voll Geistes werden kann. Ich brauche leere Gefäße. Und was könnte das konkret sein? Nun, wenn wir nochmal in diesen Text des Apostel Paulus in Epheser 5 schauen, dann platziert Paulus genau zwischen diese drei paradoxen Aussagen einen eindringlichen Appell, der fast wie eine Warnung klingt. Da heißt es, gebt sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Menschen, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Ich glaube, die leeren Gefäße, die wir brauchen, ist schlicht Zeit für Gott. Die Form der Gefäße, die Art und Weise, wie du diese Zeit, wie diese Zeiten aussehen, wie du die gestaltest, das ist nicht so entscheidend. Die Frage ist, gibt es diese Zeit überhaupt? Die Zeit muss leer sein. Leer von uns selbst und offen für Gott. Und das ist eine Frage, die kann ein bisschen wehtun. Wie sieht es da in meinem Leben aus? Wie viel Zeit gebe ich Gott jeden Tag in meinem Leben? Und ich meine wirklich Zeit, die ich ihm schenke, leer, ohne Agenda. Nicht die Zeit, wo ich all die Bitten und all die Sorgen an, das ist ja auch gut, ich will das nicht schlecht reden. Ich meine auch nicht so sehr die Zeit, wo ich lerne und studiere, die Bibel studiere, obwohl das auch wichtig ist, sondern Zeit, die ich Gott schenke und einfach auf ihn warte, ihn anschaue, ihn versuche wahrzunehmen. Und die Frage ist, findet Gott in uns diesen Raum? Gibt es diese leeren Gefäße? Jetzt könnte man, und das haben wir, wahrscheinlich habt ihr schon selbst Predigten in ähnlicher Weise gehört. Ja, wir öffnen uns Gott und dann kommt Gott und dann beschenkt Gott uns und dann segnet er uns und dann machen wir eine Erfahrung. Und das ist auch alles richtig. Das will ich gar nicht wegreden. Aber diese Geschichte ist krasser. Denn diese Geschichte hat eine unglaubliche Spannung, wenigstens für jemanden, der so denkt wie ich. Denn so wie sie abläuft, stellt sich mir automatisch die Frage oder kommt der Gedanke, ja Moment, warum hat die ist doch bestimmt sauer, und oder ärgert sich so ein bisschen, dass sie so früh aufgehört hat, neue Gefäße zu sammeln. Hätte sie noch mehr Gefäße gesammelt, hätte sie ja noch mehr Öl hineingießen können und wäre noch mehr gesegnet und noch mehr beschenkt worden. Also wie viele Gefäße hätte sie eigentlich sammeln müssen? Ja, eigentlich immer noch eins mehr, oder? Und noch eins mehr. Und noch eins mehr. Ich glaube, dass es in dieser Geschichte darum geht, einen Lebensstil zu beschreiben. Es geht eben nicht darum, Gott ein bisschen Raum zu geben und dann gleich die Erfüllung zu bekommen. Wie gesagt, ich will das nicht alternativ sehen, sondern ich will hier einfach eine andere Perspektive aufzeigen, die Gott mir mit dieser Geschichte deutlich macht. Es gibt einen Lebensstil, der Raum für Gott macht, auch wenn Gott diesen Raum nicht gleich füllt. Gott ermutigt uns, ein Gefäß nach dem anderen bereitzustellen, ohne dass sich etwas ereignet, ohne dass sein Segen, ohne dass sein Heiliger Geist gleich zu fließen beginnt. Er will uns ermutigen und erziehen, ihm in Treue und Vertrauen Raum zu schaffen, den er zu seiner Zeit füllen wird, wie er es will und wie er es für gut findet. Und ich finde diesen Gedanken wunderschön und gleichzeitig enorm herausfordernd. Ich habe vor etwa einem halben Jahr damit begonnen, mir jeden Tag, wenn irgend möglich, eine Stunde extra Zeit zu nehmen, in der ich nichts tue, als diese Zeit Gott zu schenken. Und natürlich freue ich mich, wenn es denn passiert, dass Gott in dieser Zeit zu mir spricht, mir einen guten Gedanken schenkt oder wenn ich das Gefühl habe, ich spüre ein bisschen von seiner Gegenwart, wobei ich bin da nicht gut drin. Und deswegen, nicht zuletzt deswegen, habe ich mich bewusst entschieden, dass ich nichts für mich von dieser Zeit erwarten möchte, sondern ich möchte sie wirklich wie ein leeres Gefäß für Gott hinhalten, sodass er sie füllen kann, wann und wie er es für richtig hält. Und deswegen kann ich euch sagen, dass ich diese Witwe gut verstehen kann. Irgendwann schaust du dich in deinem Haus um und denkst, also jetzt stehen da, glaube ich, genug leere Gefäße und ich kann mich nicht mehr wirklich motivieren, noch eins, noch mal zu klingeln, noch mal eine Nachbarin zu fragen, noch mal loszugehen. Und ich habe ja schon so viele und sie sind alle leer. Haha, toll. Was soll mir das denn bringen? Und es gibt Tage, da fällt es mir extrem schwer, Gott eine Stunde Zeit zu schenken. Und gar nicht mal so sehr, weil die Zeit knapp ist, sondern weil die Zweifel hineinkriechen und weil ich mich frage, was mache ich da eigentlich? Bin ich vielleicht dabei, langsam religiös abzudrehen? Habe ich nicht schon lang genug gewartet, lange genug leere Gefäße gesammelt? Da hilft es mir, wenn Männer, die oder Frauen, also in dem Fall war es ein Mann, wenn Johannes Hartel dir dann so zusagt, mach's mal so 20, 30 Jahre, dann reden wir noch mal drüber. Okay, dann kriege ich eine andere Perspektive, so 6 Monate, 30 Jahre. Das ist mir ein Trost. Aber noch mehr Trost sind mir die Jünger. Trost und Vorbild zugleich. Denn auch die Jünger fragen Jesus ja direkt nach seiner Himmelfahrt, wann es denn nun endlich losgeht und wann sie nun endlich genug gewartet haben. Und was hat Jesus ihnen gesagt? Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Und was tun die Jünger nach seiner Himmelfahrt? Nun, sie tun dasselbe, was sie die letzten 3 Jahre ihres Lebens getan haben. Sie füllen ihr Leben weiter mit leeren Gefäßen. Und sie warten, dass er anfängt, sie zu füllen. Denn dann heißt es, darauf kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück und in Jerusalem angekommen, gingen sie in den großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte und wo sie von jetzt an ständig zusammenkamen. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus. Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu. Wie lange haben sie das getan? Naja, eben bis Pfingsten kam. Bis Gott anfing, ihre leeren Gefäße zu füllen. Und so habe ich Stand heute meinen Frieden mit Pfingsten gemacht. Ich will nach wie vor alles von Gott erwarten, ihm alles zutrauen, ihm aber auch alles überlassen, außer das Bereitstellen der leeren Gefäße. Das ist meine Aufgabe und ich fühle mich geehrt und privilegiert und möchte sie so gut ausführen, wie ich das irgend kann. Und ich bin so froh und so dankbar, dass ich das mit vielen von euch gemeinsam tun darf. Und ich sehe viele von euch, die treu und mit großem Ausharren ein leeres Gefäß neben das andere stellen. Und ich bin gespannt, was Gott tun wird, wann und wie er anfangen wird, diese Gefäße mit seinem Heiligen Geist zu füllen und wie er auch für uns und für Völklingen Pfingsten zu einem Gamechanger werden lässt. Amen.